ARD.
Pontius Pilatus, eine legendenumwobene Randfigur der Passionsgeschichte, ist wohl eher eine Symbolfigur für Entscheidungsschwäche. Wer war der Mann, der Jesus kreuzigen ließ? Henker oder Heiliger? Feigling oder Machtmensch? Alle historischen Quellen, auch die biblischen, färben Pilatus für ihre Absichten ein. Als Schwächling, als Schurke und als Bewunderer Jesu. Ein Porträt des Menschen Pontius Pilatus von Andreas Malessa.
Sag etwas! Willst du dich nicht verteidigen? Willst du sterben? Weißt du nicht, dass ich die Macht habe, dich freizugeben oder dich kreuzigen zu lassen?
Der das vor 2000 Jahren sagte, ließ sich anschließend eine Schale Wasser reichen, tauchte demonstrativ seine Hände hinein und so entstand eine bis heute gebräuchliche Redensart: Ich wasche meine Hände in Unschuld, sagen Leute, die jegliche Verantwortung von sich weisen oder ihre Mitschuld leugnen, wenn etwas schiefgegangen ist. Welche Figur aus der biblischen Erzählung von der Verurteilung des Jesus Christus aber könnte es ursprünglich gesagt haben?
Johannes der Täufer?
Irgendein Politiker?
Herodes?
Na, wahrscheinlich einer von diesen Jüngern.
Was hat Petrus gesagt im Vorhof, vom, wie Jesus verurteilt worden ist?
Dieser, der König, der Jesus verurteilt hat, oder? War es nicht er? Wie hieß er? Mensch, wie hieß der Kerl? Sag jetzt mal, ich weiß, mir liegt es auf der Zunge, aber mir fällt es nicht ein.
Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben.
Pontius Pilatus hieß der Mann, und an jedem Sonntag erwähnen ihn Millionen Christen auf der Welt in ihrem Credo. Wie kommt der Eigenname eines römischen Beamten ins Glaubensbekenntnis? Wie der Hund in die gute Stube, sagte der berühmte Theologe Karl Barth einmal. Man stelle sich vor, Artikel 1 unseres deutschen Grundgesetzes hieße, die Würde des Menschen, wie zum Beispiel Theodor Heuss und Konrad Adenauer, ist unantastbar.
Ja, das ist in der Tat auffällig, macht aber deutlich, dass es beim Tod Jesu um ein weltgeschichtliches Ereignis geht, hinter dem ein konkretes historisches Geschehen mit ganz konkreten historischen Personen stehen. Jesus ist nicht einfach nur eine mythologische Gestalt, sondern ein realer Mensch, ein kritischer Prophet, mit dem sich die Mächtigen seiner Zeit auseinandersetzen mussten. Und in dieser Auseinandersetzung erst ist er dann zu dem geworden, den die Christen als Heilsbringer glauben und deswegen eben auch im Glaubensbekenntnis darauf Bezug nehmen.
Professor Jens Herzer von der Universität Leipzig hat alle biblischen, jüdischen und römischen Quellentexte studiert, aus denen sich die Karriere des Pilatus rekonstruieren lässt. Pontius Großvater war 44 vor Christus einer der Mitverschwörer gegen Julius Caesar gewesen. Die Familie ist mit dem Chef der Leibgarde des Kaisers befreundet, einem General Sejanus. Dem sagt man Ambitionen auf die Thronfolge nach, immerhin ist der amtierende Kaiser Tiberius schon über 70. Sejanus sorgt dafür, dass Pontius Pilatus im Winter 26-27 nach Christus Präfekt wird, also Verwalter der Provinz Judäa. Sejanus hasst die Juden und erwartet von seinem Schützling, dass der dort unten ein scharfer Hund wird, dass er hart gegen allerlei religiöse und politische Spinner durchgreift. Kaiser Tiberius wiederum, altersmilde geworden, findet, Steuern kassiert man eher von lebendigen Untertanen. In Judäa stehen nur 2500 Legionäre. Ein Krieg gegen jüdische Aufständische wäre gar nicht zu gewinnen. Seine Order für Pilatus lautet: Weiche Linie fahren, junger Mann, lange Leine halten. Lediglich das Jus Gladii, das Recht zur Vollstreckung der Todesstrafe, bleibt der römischen Justiz vorbehalten. Am 18. Oktober 31 nach Christus wird in Rom General Sejanus mitten in einer Senatssitzung verhaftet, der Verschwörung gegen Tiberius angeklagt und wenige Tage später enthauptet. Der greise Kaiser hatte das Stuhlsägen offenbar gehört. Jetzt rollt eine Säuberungswelle durchs Römische Reich. Alle Günstlinge des Putschgenerals sind verdächtig. Pilatus kann sich nur durch absolut pro-jüdische Politik beim Kaiser liebkind machen. Hier in Judäa hatte der regionale König Herodes kürzlich aus einer besoffenen Partylaune heraus seiner Tochter Salome zuliebe den überaus populären Johannes den Täufer im Gefängnis köpfen lassen. So eine politische Dummheit darf dem Verwaltungsjuristen Pilatus nicht passieren.
Johannes Evangelium, Kapitel 18. Da führten sie Jesus früh am Morgen vor das Prätorium. Pilatus kam zu ihnen hinaus und sprach: Was für eine Klage bringt ihr vor gegen diesen Menschen? Sie antworteten: Wäre dieser nicht ein Übeltäter, hätten wir ihn dir nicht überantwortet.
Die Antwort ist eine Unverschämtheit. Der Hohe Rat der Tempelpriester unter dem Vorsitzenden Kaiphas hat gestern jemanden verhaftet, verhört und offenbar bereits verurteilt und er, Pilatus, soll bitteschön nur noch ausführendes Organ sein?
Da sprach Pilatus: Nehmt ihr ihn und richtet ihn nach euren eigenen Gesetzen.
Problem delegiert, Problem gelöst. Größtmögliche Eigenständigkeit gewähren, hatte Tiberius befohlen, stimmt's? Die Anklage, Jesus aus Nazareth habe den jüdischen Gott Jahwe gelästert, ist nach römischem Recht sowieso keine Straftat.
Sie aber sprachen: Uns ist es nicht erlaubt, jemanden zu töten.
Ach richtig, das Jus Gladii, die Todesstrafe. Richter Pilatus fällt ein, wie er den lästigen Fall wegdelegieren und gleichzeitig Punkte machen könnte.
In Galiläa hat er angefangen und bis hierher ist er vorgedrungen.
In Galiläa? Ist dieser Mann in Galiläa? Wenn das so ist, werdet ihr ihn Herodes vorführen, der sich ja gerade in Jerusalem aufhält. Bringt den Mann zu ihm.
Von Pontius zu Pilatus geschickt werden, sagt unsere Umgangssprache, wenn wir uns auf Behörden oder im Krankenhaus von einem Nichtzuständigen zum anderen weitergereicht fühlen.
Aren't you scared of me, Christ? Mr. Wonderful Christ! You're a joke! You're not the Lord! You are nothing but a fraud! Take him away! He's got nothing to say! Get out, you king of the... Get out, king of the... Oh! Get out, you king of the Jews! Get out of here!
Pontius Pilatus unternimmt einen dritten Versuch, nicht entscheiden zu müssen. Er zieht die Karte des lokalen Brauchtums, zum Passafest eine Amnestie für Straftäter zu erlassen.
Johannes Evangelium, Kapitel 18. Er ging wieder hinaus zu ihnen und sprach: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber doch die Gewohnheit, dass ich euch zum Passafest jemanden losgebe. Soll ich euch den König der Juden losgeben? Sie aber schrien: Nein, nicht diesen, sondern Barabbas, den Räuber.
Wenn Pilatus den Angeklagten Jesus hinrichten lässt, bricht er als Jurist römisches Recht und handelt als Mensch gegen seine Überzeugung. Verurteilt er ihn aber nicht, gibt's hier eine Randale und der judenfreundliche Kaiser Tiberius in Rom erfährt davon. Ganz schlecht fürs politische und physische Überleben. Vierter Versuch, nicht entscheiden zu müssen. Pilatus ordnet die Fustigatio an, 39 Peitschenhiebe, die laut Strafprozessordnung aber nicht zum Tode führen dürfen. Vielleicht, so das Kalkül, kommt doch noch irgendein gerichtsverwertbares Geständnis dabei raus. Oder der grausige Anblick tut dem Volkszorn fürs Erste Genüge. Oder Jesus ist tatsächlich eine Art Halbgott, entschwindet wundersam gen Himmel und die Folterknechte sinken tot zu Boden. Nichts dergleichen passiert. Pilatus ruft aus: Ecce homo, seht ein Mensch. Heißt das, er ist doch nichts weiter als ein gewöhnlicher Mensch? Oder schwingt auch Bewunderung mit? Seht, welch ein tapferer Mensch! Aber statt betroffener Zustimmung hört Pilatus ein fieses, aber zutreffendes Argument.
Da schrie das Volk: Wenn du diesen freilässt, bist du des Kaisers Freund nicht. Matthäus Evangelium, Kapitel 27. Als aber Pilatus sah, dass es nichts nützte, sondern dass vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch sich vor dem Volk die Hände und sagte: Ich bin unschuldig am Blute dieses Gerechten.
Man könnte fast Mitleid mit ihm bekommen. Der brave Pilatus will und muss des Kaisers Freund bleiben, aber der jüdische Lynchmob brüllt: Kreuzige Jesus, und sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Ein Satz, der im Mittelalter als Begründung für Judenpogrome an Karfreitag herhalten musste. Professor Jens Herzer dazu:
Dabei muss man zunächst erstmal sich klar machen, dass das nur der jüdische, ja, das sage ich ausdrücklich, der jüdische Evangelist Matthäus erzählt. Das Motiv einer kollektiven Schuldübernahme für den Tod Jesu hat natürlich in der Geschichte dann zu einem unerträglichen Antijudaismus geführt mit schrecklichen Folgen. Der Antijudaismus steckt also weniger in den Texten selbst als in denen, die sie bewusst für ihre ideologischen Interessen missbrauchen. Was Matthäus hier erzählt, ist auch nicht historisch, sondern das sind dramatisierende Elemente seiner Erzählung. Wenn Matthäus gewusst hätte, was die christlichen Heiden dann später einmal daraus machen würden, dann bin ich mir gewiss, hätte er es so wohl nicht geschrieben.
Schrittweise immer sympathischer wird Pontius Pilatus in den Schriften der ersten Christengenerationen. Märtyrer Justin aus Nablus in Palästina, Ende des ersten Jahrhunderts geboren, Jurist und Theologe Tertullian im tunesischen Karthago um 150 nach Christus geboren, die Kirchenväter Hippolyt und Origenes, 175 und 185 nach Christus geboren, verteidigen in ihren Schriften den neuen christlichen Glauben bis hin zu einem bizarren Vergleich.
Das unschuldig machende Wasser der Taufe ist vergleichbar dem Wasser, in dem sich Pilatus die Hände wusch. Der zwar nicht öffentlich, aber doch in seinem Herzen ein Christ war.
Pilatus ein Herzenschrist? Wann soll denn seine innere Umkehr passiert sein? Wie würde sich die mit dem Bericht vertragen, dass Pilatus wenige Jahre später ein Massaker unter den Samaritanern auf ihrem heiligen Berg Gerizim angerichtet hätte und deswegen im Winter 36-37 zum Rechenschaftsbericht nach Rom zitiert wurde? Bei Kirchenhistoriker und Bischof Theodoret aus Antiochia in Syrien wird Mitte des 5. Jahrhunderts dann sogar ein Vorbild für Unschuld daraus.
Nun wollen wir so unschuldig sein wie Pilatus im Verhör Christi, als er noch unter uns lebte. Denn er wollte ihn ja nicht töten, sondern wandte sein Gesicht vom Leiden des Heilands nach Osten, rief nach Wasser und wusch sich die Hände.
Haftpunkt solcher frühchristlichen Pilatus-Sympathie könnte diese kurze Szene der Gerichtsverhandlung sein.
Matthäus Evangelium, Kapitel 27. Während er aber auf dem Richtstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen: Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute Nacht im Traum seinetwegen viel gelitten.
Und da er auf dem Richtstuhl saß, schickete sein Weib zu ihm und ließ ihm sagen:
Habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten? Ich habe heute viel gelitten im Traum.
Ja, Naja, sie sagt, dass sie viel gelitten habe im Traum wegen dieses Menschen Jesus, der bei ihrem Mann vor Gericht steht. Besonders bei Matthäus ist der Traum regelrecht ein durchgehendes literarisches Motiv, das gleichsam die Jesusgeschichte vorantreibt. Ja, wir haben das bei den Umständen der Geburt Jesu, bei den Magiern aus dem Osten und eben auch bei der Frau des Pilatus dann im Blick auf den bevorstehenden Tod Jesu. Aber im Übrigen hat Pilatus ja in gewisser Weise auf seine Frau gehört. Er hat die Schuld am Tod Jesu von sich gewiesen. Seine Frau hatte ja auch nicht gesagt, lass ihn frei, sondern mach dich nicht schuldig am Tod dieses Gerechten.
Und woher weiß man in der frühchristlichen Literatur und in jahrhundertelang sprudelnden Legenden, dass sie Claudia Procula hieß?
Die sogenannten Pilatus-Akten nennen sie Procla oder Procula, könnte aus der geläufigen Amtsbezeichnung des Pilatus als Prokurator abgeleitet sein. Die sogenannten Pilatus-Akten, das sind ein interessantes literarisches Dokument. Sie lagern auch nicht irgendwo in einem Aktenarchiv. Und der Begriff Akten meint auch nicht, was wir damit verbinden. Acta bedeutet im Lateinischen Taten. Gemeint sind hier die Taten des Pilatus. Der Legende nach hat ein Nikodemus, der auch im Johannesevangelium als Mitglied des jüdischen Hohen Rates und als Sympathisant Jesu vorgestellt wird. Dieser Nikodemus hat den Prozess Jesu angeblich dokumentiert. Und dieser Bericht soll dann im 4. Jahrhundert im Präfektorium des Pilatus in Jerusalem gefunden worden sein.
Was immer die Frau des Pilatus in der Nacht der Gefangennahme Jesu geträumt und gelitten haben mag, sie wohnt mit ihrem Mann nicht in Jerusalem, sondern in der Hafenstadt Caesarea, dem römischen Amts- und Verwaltungssitz. 5 Kohorten Legionäre sind dort stationiert, jeweils 250 Mann stark, geführt von 5 Obristen. Alle sind Pontius Pilatus unterstellt. Einer dieser 5 sogenannten italischen Hauptmänner heißt Cornelius, und der gibt einen glanzvollen Empfang.
Apostelgeschichte, Kapitel 10. Es war ein Mann in Caesarea mit Namen Cornelius, der sah in einem Traumgesicht, wie ein Engel Gottes sprach: Sende Männer nach Joppe und lasse einen gewissen Simon mit dem Zunamen Petrus holen. Am nächsten Tag kam Petrus nach Caesarea, Cornelius aber erwartete ihn, nachdem er seine Verwandten und Freunde zusammengerufen hatte. Als Petrus kam, ging Cornelius ihm entgegen, fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach: Steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und sie gingen hinein, wo viele zusammengekommen waren.
Wer sind diese viele? Ist es realistisch vorstellbar, dass Kommandant Pilatus und seine Frau nicht eingeladen sind? Oder zumindest von dem seltsamen Verlauf des Abends nichts gehört hätten?
Noch während Petrus redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und er ordnete an, dass sie getauft würden, im Namen Jesu Christi.
Könnte Richtergattin Claudia Procula Pilatus sich bei dieser Predigt des Jesus-Jüngers Petrus zum christlichen Glauben bekehrt haben? Fragte sich die Christenheit der ersten Jahrhunderte. Oder war, genau entgegengesetzt, ihr Votum für den Angeklagten Jesus ein perfider Versuch des Teufels, den sündenvergebenden Opfertod Jesu am Kreuz zu verhindern, das Erlösungswerk zu stoppen?
Ja, solche Spekulationen gibt es. Im Grunde bereits schon im Neuen Testament, wenn etwa Paulus in einem Brief einmal schreibt, wenn man gewusst hätte, wer Jesus wirklich ist, dann hätte man ihn nicht gekreuzigt. Man fragt sich aber, was wäre dann mit seinem Evangelium von Kreuz und Auferstehung geworden. Ja. Heute befasst sich ein ganzer Wissenschaftszweig mit sogenannter virtueller oder kontrafaktischer Geschichte, also die Frage, was wäre, wenn. Die Darstellung von Geschichtsverläufen ist immer auch ein Produkt der Interpretation von Ereignissen. Und im Blick auf Pilatus und Jesus kann man sagen, das Christentum, wie wir es kennen, hätte es so sehr wahrscheinlich nicht gegeben.
Theologische Spekulationen und historisierende Legenden suchten oder erfanden mögliche Erklärungen, warum Claudia Proculas Mann ab dem Jahr 37 nach Christus abrupt aus den Geschichtsbüchern verschwindet. Anders als üblich macht Pontius Pilatus in Rom nämlich keine Karriere als Elder Statesman. Weil man mit einer Christin als Frau nichts werden konnte unter dem neuen Kaiser Caligula? Weil ihn Schuldgefühle in einen frühen Selbstmord trieben? Theologieprofessor Jens Herzer hat da seine Zweifel.
Er war ja ein Günstling des Tiberius. Ob es tatsächlich ein Massaker auf dem Garizim gegeben hat, ist historisch sehr zweifelhaft. Aber eine Beschwerde der Samaritaner über das Eingreifen des Pilatus war für den neuen syrischen Provinzverwalter Vitellius Anlass genug, Pilatus unter dem Vorwand der Klärung dieses Vorfalls nach Rom zu schicken und diesen Posten, den frei gewordenen Posten des Präfekten von Judäa, kurzerhand an seinen Freund zu geben. Die Geschichte hatte an ihm kein weiteres Interesse, allerdings die Legende schon. Interessanterweise war Südfrankreich damals ein beliebter Ort, um gescheiterte Funktionäre von der Bildfläche verschwinden zu lassen. Und vielleicht hat Pilatus in der Sonne Südfrankreichs seine letzten Tage verbracht bei Rotwein und Käse.
Es gibt aber doch schon seit dem 16. Jahrhundert die Legende, Pilatus sei an den kalten Rand des Reiches zu den Bergvölkerbarbaren verbannt worden, in die Provinz Helvetien, nach Luzern. Der höchste Gipfel des Kantons heißt doch nicht umsonst Pilatus, oder? Dort oben habe sich der feige römische Richter in einem Bergsee ertränkt und jedes Jahr an Karfreitag bewege sich das Wasser, weil seine Seele keine Ruhe fände. Ein Badeverbot für Wanderer galt bis ins 19. Jahrhundert hinein. Heutzutage werden Flugzeuge, die einzigen aus der Schweiz, Turboprop-Maschinen und kleine Business-Jets von der Pilatus Flugzeugwerke AG hergestellt.
Der Tod eines Schurken ist ja immer besonders interessant, vor allem wenn man darüber nichts weiß. Ja, das ist bei Judas schon so im Neuen Testament, über dessen Tod zwei Versionen bereits im Neuen Testament kursieren. Selbstmord war literarisch beliebt, weil er in der jüdisch-christlichen Tradition als Erweis der Gottlosigkeit galt. Auch Pilatus ist viele Tote gestorben.
Immerhin, die griechisch-orthodoxe Kirche begeht jeden 27. Oktober als Sankt Prokula-Tag, die Kopten in Äthiopien feiern am 26. Juni die heilige Prokula. Zumindest seine Frau ist in der Nachwelt positiv verewigt. Was in dem Mann vorgegangen sein mag, der Jesus von Nazareth erst foltern und dann kreuzigen ließ, darüber kann und will Theologieprofessor Jens Herzer nicht spekulieren, als seriöser Verfasser einer wissenschaftlichen, aber laienverständlichen Pilatus-Biografie. Aber weil er ja letztendlich künftige Pfarrerinnen und Pfarrer ausbildet, muss die Frage erlaubt sein, wie predigt man denn über diese schillernde Figur der Passionsgeschichte? Gibt es irgendwas zu lernen vom tragisch entscheidungsschwachen Pontius Pilatus?
Ja, über Pilatus predigen oder gar den Pilatus predigen, da würde ich erstmal ein Fragezeichen setzen. Auf den Kanzeln soll das Evangelium gepredigt werden und man predigt über Texte, in denen dieses Evangelium Gestalt gewonnen hat. Ja. Nun ist aber Pilatus Teil des Evangeliums, Teil des Glaubensbekenntnisses. Und daher kann er natürlich auch in Predigten eine Rolle spielen, wahrscheinlich vorwiegend am Karfreitag. Ja, das ist ja sozusagen der Tag auch des Pilatus. Ihn allerdings als Role Model, gewissermaßen als Vorbild für den zögerlichen Politiker zu nehmen, wäre ich etwas skeptisch, das wäre mir zu banal, zumal Pilatus eben nicht nur zögerlich war, sondern das Zögern, auch das können wir ja in aktueller Politik erleben, oft sehr deutlich von einem Kalkül bestimmt wird. Nicht banal wäre allerdings die Frage aufzugreifen, die die Emmausjünger am Ostertag dann gestellt haben, nämlich musste nicht der Christus dieses leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? In dieser Christusgeschichte, in dieser Spannung zwischen Leiden, Tod und Erlösung hat eben auch tatsächlich Pilatus seinen Platz und deswegen ist er auch im Glaubensbekenntnis so prominent vertreten. Man muss ihn deshalb ja nicht gleich zum Heiligen erklären.
I was once undecided, couldn't make up my mind yet. Didn't have no direction, didn't know where I stood.
Pontius Pilatus, der Richter, der den Prozess verliert. Sie hörten eine Sendung von Andreas Malessa. Camino gibt es auch als Podcast bei hr2.de und in der ARD Audiothek. Wenn Sie regelmäßige Informationen wünschen über Religion und Kirche in den Programmen des hr, dann empfehlen wir Ihnen den Newsletter der hr Kirchenredaktion. Sie können ihn im Internet bestellen unter der Adresse www.hr.de/religion.